Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Live from New York, it's not Saturday night. Tonight, Herr Günther. Das war mein Einstieg. Mehr habe ich mir nicht überlegt. So weit bin ich gekommen, Per. Das war mein Einstieg. Mehr habe ich nicht. Per, yes, Günther, on a red eye. Also heute ist wirklich die... Heute wird mal wirklich getestet, wie zäh der Wille von Per Günther ist. Denn er ist gerade frisch aus New York City gelandet im Podcast-Studio. Mhm. Also direkter könnte die Linie nicht sein. From the Big Apple to the Big Abteilung Basketball. Erstmal, wie übernächtigt bist du?
Es geht. Ich bin ja ob meiner langjährigen Berufserfahrung im Sportler-Business sehr, sehr gut darin, überall zu schlafen, wo man mich in Ruhe lässt. Also ich bin, ich musste mich beispielsweise daran gewöhnen, als ich dann irgendwann mit meiner Frau verreist bin, nicht einfach wortlos mich in meinen Stuhl zu sitzen, sei es Flugzeug oder Bus, und einfach dann sofort einzuschlafen. Oder auch wenn wir mit unseren Kindern fliegen, kriege ich immer den Blick von meiner Frau sofort: Du glaubst ja wohl nicht, dass du jetzt einfach hier einfach sofort die Augen zumachen kannst und schlafen. Das heißt, ich habe schon geschlafen, aber ich bin noch ein bisschen confused, weil ich bin gestern quasi, habe ich um 14 Uhr Ortszeit so ein bisschen am Flughafen die Euroleague-Spiele verfolgt. Also wir sind dann um 16.30 Uhr geflogen und war heute Morgen um 6 Uhr in Zürich und bin dann von, so glaube ich, um 7.30 Uhr nach Hamburg geflogen. Und wir nehmen jetzt auf. Also es ist alles noch so ein bisschen tricky, aber ich so... Es wird schon. Ich laufe noch gut genug, glaube ich. Hoffentlich.
Ja, wir wollen natürlich ein paar Per-Günther-Anekdoten hören. Du warst im Madison Square Garden. Du hast das Spiel gegen die Washington Wizards gesehen. Da hast du ja die bestmögliche Partie ausgesucht. Erzähl mal, du warst ganz vorne, ne? Ich hab nur die Instagram-Story gesehen. Du warst da direkt hinter Spike Lee und was weiß ich.
Also ich glaube, Spike Lee und die ganzen, die Adam Sandlers dieser Welt waren nicht da und es hat quasi die Lücke, die haben quasi die Lücke gerissen, die es mir und meiner Frau ermöglicht haben, sehr nah ran an Spielfeld zu kommen. Es war so, wir haben natürlich einiges geplant, was wir in New York so machen, ein Konzert und Restaurantbesuch und so, und wir haben Samstagabend uns aber freigelassen. Dann waren wir vor Ort, wir wollten entweder in den Comedy Cellar oder wir wollten irgendwie was machen, was New Yorkiges. Und meine Frau hat dann gesagt: Hey, was ist eigentlich mit Basketball? Und ich war vor 10 Jahren oder vor 12 Jahren mal mit ihr schon bei einem Spiel im Madison Square Garden von den Lakers. Also damals Kobe gegen Melo. Wir hatten beschissene Plätze und trotzdem war es eigentlich ein krasses Spiel. Also dieses Carmelo Anthony und beide gut gespielt und so. Und wir sind da rausgegangen und waren voll enttäuscht, weil wir dachten so, boah, irgendwie keine Stimmung und so... Wir sind irgendwie rausgegangen, wir hatten irgendwie unglaubliche Erwartungen auch an dieses Gebäude und an dieses Ganze drumherum. Und es war so dieses typische Regular-Season-NBA-Spiel und wir kannten die europäische Stimmung mit den Trommlern und mit die ganze Zeit Action und das war irgendwie nicht das. Und deswegen, als meine Frau dann gesagt hat, ey, wollen wir nicht nochmal zum Basketball gehen, war ich so ein bisschen, habe ich herablassend sie angeschaut und dachte, hast du geguckt, wer spielt? Dann habe ich ja versucht zu erklären, wer die Washington Wizards sind. Und dann war es aber kurz davor, so anderthalb Stunden vom Spiel. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gucken wir einfach mal, weil vielleicht ist es, weil es immer noch eine Samstagnacht und die Knicks sind gerade gut. Und dann war so, okay, es gab alle möglichen Tickets. Und dann war ich so, okay, wir zahlen jetzt nicht $100 für die Nosebleeds gegen die Washington Wizards. Und dann war so, okay, vielleicht kommt man dann weiter runter. Und dann dachte man so, boah, zahlen wir jetzt, was ich, $400 für ziemlich gute Tickets für die New York Knicks. So, keine Ahnung. Und dann dachten wir, gegen die Washington Wizards, dachten wir, nee. Aber dann war der Gedanke, die einzige Möglichkeit für uns jemals so richtig, richtig, richtig kranke Tickets rauszulassen, ist halt, sind gegen die Washington Wizards. Ohne, also Jalen Brunson verletzt und es ist so... Einfach nur Jordan Poole und Alexander Saar. Also, genau. Ja, und es ist trotzdem, George. Genau, genau. Der hat mir übrigens gut gefallen, da kommen wir noch später zu. dann war so, okay, wir müssen quasi das irgendwie das umkehren, dieses Negative, die Washington Wizards, einfach so nutzen und einfach, dann haben wir, okay, wir gucken einfach mal, wie nah wir ans Spielfeld kommen. Und die Tickets waren erschreckend bezahlbar. Also ich hätte, ist natürlich immer noch teuer so für ein Basketballspiel, aber die Experience war eine der coolsten Basketball-Experiences meines Lebens. Und nochmal, ich war in dem Garden beim Melo gegen Kobe und ich war enttäuscht und ich fand's kacke und ich war jetzt bei einem 30-Punkte-Blowout zwischen den Washington Wizards und New York ohne den besten Spieler und es war eine unfassbare Basketball-Erfahrung.
So. Inwiefern? Was hat also, sie so unfassbar
okay,
gemacht?
Okay, wir kaufst die Tickets, wir waren in der zweiten Reihe, direkt zwischen den Bänken, also wir waren direkt hinterm Anschreibetisch, und wir kommen da an, wir wissen natürlich nicht, wo wir hin müssen. Und dann war uns gar nicht klar, dass wenn mit dem Price of Admission wir direkt auch dieses Paket bekommen. Das heißt, alle, die unten sitzen, sind halt in so Clubs. Also so sind dann halt in diesen, du kriegst dann so ein Bändchen und da ist halt alles umsonst. Da gehst du halt, kannst du halt, keine Ahnung, Hummerbeinchen futtern und Sushi und Burger und keine Ahnung. Das ist, so, das ist natürlich schon sehr dekadent für so ein Basketballspiel, aber du gehst da einfach, kriegst so ein Bändchen. Und du bist so, okay, hier mingelt man einfach. Es gibt wahrscheinlich noch einen exklusiveren Club, den haben wir natürlich, den wir nicht kennen, aber es war schon so, okay, das ist schon, glaube ich, so in New York City, im Mecca, das ist jetzt schon hier schon sehr, sehr elitär. Dann wirst du zu deinen Plätzen geführt und dann ist einfach da unten zu sitzen, weil das ist ja so diesen Ausschnitt, den du von den Kameras kennst. So, das ist das, so direkt hinter den Kommentatoren. Das ist so dieses. Ich weiß auch nicht, du siehst direkt unter dem Würfel, das ist schon ein krasses Gefühl und dann geht's halt los und du hörst sofort die komplette Kommunikation. Du hörst einfach, dadurch, dass es auch oft leise ist, hörst du gefühlt, wie die Leute sich unterhalten, die Kommunikation zwischen Spielern und Fans oder Spielern untereinander oder Coaches und Spielern.
Eis.
Genau, du hörst dieses Ganze. Ja, und es ist einfach diese ganzen Klischee-Dinge. Ich muss jetzt nochmal googeln. Ey, bei den Knicks war einfach so ein kleiner, weißer Point Guard, von dem ich noch nie gehört hatte. Von dem du hoffentlich hast so irgendwas mit K, so Kolek oder.
Ach, Tyler Kolek, ja.
Ja, Rookie. Ja. Ach, der ist ein Rookie, okay. Yeah. Solche Leute sind mir dann aufgefallen. Und dann einfach, wie die so. So, ich glaube generell, die New Yorker sind ja schon ein spezieller Menschenschlag und dann aber auch einfach so diesen, die Kommunikation, also was die reinrufen, wie die sich unterhalten abseits des Spiels und so super amerikanisiert und dann ist es so ein klassisches Klischee-Tipps-Game einfach, also die führen mit 30 und trotzdem, ich sag, das war auch noch cool, ich sag zu meiner Frau so, wir müssen uns zumindest keine Sorgen machen, dass nicht die besten Spieler von New York rauskommen, weil wir werden sie, Tipps wird sie einfach reiten und es waren auch so, Karl-Anthony Towns spielt dann halt irgendwie 35 Minuten und ist noch 1 Minute 30 vor Schluss auf dem Feld, obwohl sie mit 35 führen und die New Yorker quasi die ganze Zeit Tipps reinrufen, so, wechsel sie doch bitte aus, was machst du, schütze unsere Spieler, so, sowas habe ich auch einfach noch nie gesehen, das war schon cool.
Man sieht dich übrigens, wenn man ganz genau hinguckt, kann man euch erkennen auf den New York Knicks gegen Washington Wizards Highlights. Ich habe vorhin kurz drauf geguckt, ja, wusste, dass du da hinten sitzt. Es ist eine peinlich lange Zeit, die es dauert, dich zu finden, aber ich glaube, ich habe dich gefunden. Ich bin mir ziemlich sicher, wie du da im Hintergrund sitzt. Ich bin natürlich sehr traurig persönlich, dass du Bilal Coulibaly nicht hast spielen sehen, der verletzt ist,
den ich dir angepriesen habe. Habe ich dich auch dran gedacht, dass ich den zu Future All-Star Coulibaly nicht gesehen habe. Aber ich habe, wie gesagt, schon Keyshawn George gesehen. Erstmal, also das war ja auch spannend. Ich bin in den NBA-Rotationen normalerweise bis so Stelle 5, 6 drin. Der Name Keyshawn George sagt mir was. Es ist was anderes, wenn du irgendwie so zwei, drei Highlights gesehen hast und du dann einfach quasi unbelastet, du sitzt bei so einem Basketballspiel und siehst die Wizards und ich weiß einfach, ich habe noch keine Sekunde von denen gesehen und ich kenne auch Spieler von denen nicht und kann so richtig ohne irgendwas, ohne vorbelastet zu sein, einfach gucken, okay, wen finde ich hier gut, wer könnte hier der beste Spieler sein, wer könnte hier ein tatsächliches Prospect sein und so. Und wenn ich dir sage, AJ Johnson bewegt sich wie kein Mensch, den ich jemals sich habe bewegen sehen, der ist, meine Frau sofort meinte zu mir, wer ist das denn? Er wirkt wie eine Gazelle, eine menschgewordene Gazelle. ist der schnellste Mensch, also einer der schnellsten Menschen, die ich jemals live gesehen habe. Sein Gesicht sieht aus, als wäre er 12. Also er hat dieses BJ Armstrong Babyface plus ein Körper, so ein Elfen. Er ist einfach eine Elfe mit einem, weiß ich nicht, ja, doch, Antilopen-Elfenmensch muss er sein. Seine Gliedmaßen sind so lang und er bewegt sich so federleicht. Und ich saß einfach da und habe einfach mich erfreut an diesen Spezialisten, die es in der NBA tatsächlich gibt. Und ich konnte nicht glauben, wie viel Spaß es mir gemacht hat, die fucking Washington Wizards gegen die New York Knicks zu sehen.
Ja, ich sag's eben, der mir zuhört. Die Washington Wizards haben ein paar Fun-Spieler. Keyshawn George, übrigens Fun Fact, Schweizer, hat bei Elan Chalon gespielt, bevor er in die NBA ging. Hat sich noch nicht entschieden für eine Nationalmannschaft. Könnte entweder für die Schweiz oder für Kanada spielen.
Für die Nati. Für die Nati.
Das heißt, möglicherweise...
Hure geil.
Die Schweizer mit einer Addition bekommen. Ich bin natürlich gleichzeitig traurig, dass du nicht den Comedy Cellar ausgecheckt hast.
Weil es gab keine Tickets mehr. Es gab nur so ein paar kleine Ableger, irgendwie so Rumspirenzchen, aber dann war ich mir nicht sicher, dass es das ist.
Ja, da hätte ich gerne stundenlang mit dir noch drüber geredet. Wir können die Gelegenheit nutzen, um vielleicht diesen kleinen Ausflug zu machen. Ich meine, wir sind in der Euroleague Doppelspieltagswoche, was es uns podcast-technisch, zeitpunkt-technisch immer sehr schwer macht, weil alles, was wir jetzt sagen, sowieso hinfällig ist, bis alle diesen Podcast gehört haben. Natürlich reden wir gleich noch über die Bayern, gestern gegen den FC Barcelona, aber wir können vielleicht die Gelegenheit nutzen, um einen kurzen Überflug zu machen über die NBA, jetzt da du eh schon vor Ort warst, kurz vor der entscheidenden Saisonphase, kurz bevor es dann in die Playoffs geht. Also wir haben jetzt so ungefähr 70 Spiele absolviert, ein bisschen mehr als das. Es formulieren sich die besten Teams der Liga in der Regular Season. Cleveland zuletzt schwierig unterwegs, OKC truckt weiter. Ich stelle die Frage mal ganz breit, Per. Jetzt einen Championship-Favoriten festlegen müsstest für dich. Wer wäre das?
Für mich wäre es, glaube ich, immer noch Boston. Für mich ist es immer noch so eine known commodity. Wenn ich jemanden gesehen habe, der es tut, das hat für mich mehr Wert als alle möglichen Szenarien und Potenziale, die ich so nicht kenne oder von denen wir glauben, dass wir sie sehen. Und einfach... Für mich ist es immer noch Sport. Für mich ist auch bei den Cavaliers ist es das Eindrückste. Also ich verstehe die historischen Zahlen. Ich verstehe es, wenn ich mir ein Spiel von denen angucke, wie gut das aussieht. Aber das heißt für mich nicht, dass sie davor gefeit sind, dass sie diese Playoff-Dämonen bekämpfen müssen und dass dieser Effekt, so dieses niemand glaubt an euch, was du natürlich auch sehr, was sehr machtvoll sein kann, wenn du es dir selber erzählst und das als positiven quasi so als positive Energie drehen kannst, kann es genauso sein, dass es, wenn du nach der regulären Saison deinen Home-Opener verlierst, dass es dann wieder über dich hereinbricht, dieses Gefühl von, ja, keiner hat so richtig an sie geglaubt und es ist auch einfach so, wie soll ich sagen, es ist so, du wirst einfach wieder erschlagen von diesem, von so einer Negativspirale, ja. Oder das creept so ein bisschen unter deiner Haut, das. Was wäre das für eine Blamage, wenn du quasi, wenn es irgendwie in der zweiten Runde für dich vorbei wäre? Obwohl in der ersten Runde kann ja keine von den guten Ostmannschaften verlieren, weil es ist einfach, das Gefälle ist einfach viel zu stark. Aber wenn es dann, sagen wir, in der zweiten Runde irgendwie dann doch vielleicht enger wird. Und das ist für mich das Ding. Natürlich, ich meine, ich glaube nicht, dass Denver genug hat. Ich glaube eigentlich auch nicht, dass im Westen, dass es unbedingt eine Mannschaft gibt, die in die Nähe von OKC kommen kann. Aber am Ende würde ich, wenn eine Pistole an meiner Schläfe sitzt, dann würde ich einfach mit Boston gehen, weil ich glaube, dass sie eher die Mannschaft ist, die nochmal die anderen Gang haben, als sie bisher in der regulären Saison gezeigt hat und einfach ein anderes Confidence haben.
Ja, ich glaube fest an OKC. Alles, was man von denen sieht, ist sehr indikativ von einem Team, das auch in den Playoffs keine Sorgen haben sollte, was die Chance sehr realistisch macht, dass wir einen Deutschen mit einem echt verlängerten Playoff-Run haben, in Isaiah Hartenstein, der eine fantastische Saison spielt. Also sowieso egal, was bei den Oklahoma City Thunder derzeit gemacht wird, experimentieren gerade mit Lineups. Hartenstein jetzt oft neben Holmgren zusammen auf dem Parkett. Das sieht alles fantastisch aus, was da aktuell läuft.
Willst du kurz die Hartenstein-Klammer aufmachen?
Gerne.
Das große Commitment.
Ich habe ich glaube, das Zitat, das du ansprichst, habe ich gelesen, aber so im Vorbeifliegen irgendwie gestern.
Okay. Wir saßen ja, ich glaube, wir beiden saßen mal vor so 6-7 Wochen und haben uns, da gab es ja quasi dieses erste Hartenstein-Statement, so, was so rum durch die deutsche Basketball-Medienlandschaft gegeistert ist, wo es hieß, ja, er will schon spielen und so zukünftig. Und da saßen wir zusammen, meine ich, und hätten gesagt, okay, oder wir gehen davon aus, dass die Olympischen Spiele will er spielen und den Rest nicht. Mhm. Und also ich finde es jetzt tatsächlich sehr unglücklich. Also nochmal vorneweg ist er, also es wäre natürlich eine Riesenbereicherung sportlich. Ich würde ihm unter normalen Voraussetzungen den roten Teppich ausrollen. Er wird gerade mit der Altersstruktur jetzt und so wie sich die ein oder andere Position bei der deutschen Mannschaft aktuell aufstellt, glaube ich, dass es da auch einen Wechsel geben werden muss in 1-2 Jahren. Aber das Statement fand ich so, also vorausgesetzt, es ist so gesagt, wie wir es lesen, nämlich nein, ich muss gucken, bei den anderen Turnieren muss ich gucken, wie es meinem Körper geht, aber die Olympischen Spiele spiele ich auf jeden Fall. Das ist für mich so, das ist, wenn wir gerade aus so Fan-Nazio-Fenstern kommen und wir haben Johannes Thiemann bei uns im Podcast und Johannes Thiemann sagt, oder er fliegt einfach, trotz 64 regulärer Saisonspiele fliegt Johannes Thiemann aus Japan für Spiele gegen Schweden oder gegen sonst wen nach Deutschland und spielt da und ist natürlich bei der EM dabei und Dennis Schröder ist gefühlt bei jedem Turnier dabei, wo er irgendwie seine Beine tragen, dann ist die Aussage, ja, ich will schon spielen, aber ich muss gucken, wie es meinem Körper geht, aber LA 2028 bin ich sicher dabei, ist es so. Das ist so, wie wenn du eingeladen wirst zu einer Party und du sagst, und wer kommt denn? Und dann sagt er, ja, keine Ahnung. Und sagt, ja, wenn ich nicht krank bin, dann komme ich, glaube ich. Dann weißt du, dieser Mensch wird auf jeden Fall nicht kommen und wird dir zwei Tage vorher sagen, so, nee, irgendwie so seit gestern, uff, so ein bisschen fühle ich mich schlecht. Das ist, ja. Das ist es nicht irgendwie. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob man zurückgehen will. Ich meine, da hat sich ja irgendwie so die Kultur beim DBB massiv verändert durch Gordy. Jetzt weiß ich natürlich immer, ist immer nicht klar, wer Trainer ist. Jetzt hat zum Beispiel auch ein Mumbrou irgendwie nur 2 Jahre Vertrag. Das heißt, für ihn ist das vielleicht auch gar nicht relevant, dass diese ganze Commitment-Geschichte, über die wir uns den Mund vor sich gesprochen haben, weiß ich gar nicht, wo da der Status gerade ist. Aber wenn ich mir angucken will, auch wie beschützend Dennis Schröder bisher war über die Spieler, die sich den Hintern aufreißen und die bei jedem Turnier committed sind, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass das reibungslos funktioniert und dass das was ist, was, obwohl er sportlich natürlich unfassbaren Wert hat, dass du dir wirklich darüber nachdenken musst, ob du das so durchgehen lassen willst und ob du die Tür für diese Rosinenpickerei wieder aufmachen willst.
Ja, ich finde, du sprichst da einen sehr, sehr guten Punkt an, weil als jemand, der, also ich weiß, in der Zwischenzeit ist viel passiert, in der Zwischenzeit ist Deutschland Weltmeister geworden, aber als jemand, der immer noch nicht ganz vergessen kann, was damals mit Maxi Kleber abgelaufen ist, kann man meines Erachtens nach nicht guten Gewissens sagen, hier ist dann irgendwie akzeptiert im Nachhinein, dass sich so verhalten wurde gegenüber einem Spieler, der im Rahmen der Nationalmannschaft, wenn man ehrlich ist, sehr viel verdienter ist als Isaiah Hartenstein, und dann bei Isaiah Hartenstein das umkehren, ne, wenn das so sein sollte. Mir persönlich würde es aber schon sauer aufstoßen, ne, Maxi Kleber so aus der Nationalmannschaft unehrenhaft zu verabschieden und dann aber für einen Spieler dann diese Vorzeichen wieder so umzukehren. Das wäre schon sehr schwer für mich von außen.
Ja, es ist, glaube ich, einfach unglücklich, weil ich meine, selbst wenn das der Plan wäre von Isaiah Hartenstein quasi nur bei Olympischen Spielen zu spielen, das hättest du ja trotzdem finessen können. Das hätte er wahrscheinlich, hätte ihm das keiner übel genommen. Aber genau, wenn du es so klar, also das ist jetzt auch wieder schwierig. Wir lieben es, wenn Sportler ehrlich sind, aber in dem Fall ist es, glaube ich, einfach, dann hat es die ganze Sache verkompliziert, wenn du so offen kommunizierst, dass du am Ende des Tages eigentlich nur die Olympischen Spiele in LA spielen möchtest und eine EM in, keine Ahnung, in Lettland irgendwie nicht spannend genug ist. Ja, das, mal gucken, was daraus wird.
Es ist natürlich schade insofern, als dass Isaiah Hartenstein derzeit eine NBA-Saison spielt.
Ja, er ist ein Monster, Mann. Ja, er ist Monster. Er ist einfach ein Monster und er wäre so wichtig. Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube trotzdem, dass du dieses, was auch immer dieses Besondere war, dieses, was diese Mannschaft besonders gemacht hat, gerade in dem WM-Jahr, das ist das höchste Gut. Also es ist höher als die individuelle Klasse, die mittlerweile da ist, aber das Wichtigste ist, dass dieser Spirit oder dass dieser Hunger, dass dieser Zusammenhalt weiterlebt. Und alles, was den gefährdet, damit wäre ich sehr, sehr, sehr vorsichtig.
Vor allen Dingen, der Blick auf den deutschen Frontcourt ist natürlich immer noch kein schlechter. Daniel Theiss gestern wieder 16 und 9 für Monaco gegen Žalgiris. Wurde zum besten Center der Euroleague erklärt von Andrea Trinchieri, aber das wird ja auch jeder Spieler, gegen den Andrea Trinchieri als nächstes spielt. Wenn wir bei der deutschen Nationalmannschaft sind, dann wollen wir gleich darauf hinweisen, morgen... Also das heißt Donnerstag, wenn ihr den Podcast ab Donnerstag hört, Donnerstag 14 Uhr live bei YouTube, Magenta Sport, die Auslosung der Eurobasket 2025. Lostöpfe stehen schon länger fest. Kein Team hat sich Deutschland als Gegner gewünscht. Das war ja auch so ein Thema. Einen durfte man sich ja aussuchen als Gastgeber. Das heißt, die Mannschaften, die raus sind für die deutsche Nationalmannschaft als mögliche Gegner, sind Serbien, Frankreich, Spanien. Die sind nämlich alle zusammen mit der deutschen Nationalmannschaft in Lostopf 1. Das heißt, Peer, was theoretisch zum Beispiel als Gegner möglich wären, wären so Teams wie Slowenien, Griechenland, Italien. Das vielleicht so die ganz weit vorne steht, Bosnien, die wir bei der Eurobasket 2022 auch schon als Gegner vor uns haben. Gibt es denn irgendwelche Spekulationen oder irgendwelche Konstellationen, die du dir besonders gut vorstellen könntest?
Nichts davon. Es ist egal, komme wer wolle, ja. kommt ran an den Deutschlandstand, holt euch eure Reise ab und spielt euer Turnier zu Ende. Wie gesagt, die Namen, die du da gerade erwähntest, machen mir keine Sorge. Obwohl jetzt die Schweiz, ich weiß nicht, die Schweiz ist nicht dabei, glaube ich, ne?
Es ist nicht dabei, ne.
Also, wenn du gesagt hättest, Keyshawn George mit der Schweiz, den hätte ich nicht gerne gesehen. So einen physischen Ballhändler habe ich schon, wie gesagt, da weiß ich nicht, ob der uns liegen würde.
Ja, wir haben auch Großbritannien mit OG Anunoby zum Beispiel dabei. Hast du ja auch
OG Anunoby sah übrigens aus wie eine Maschine.
Also der ist er auch.
Alleine die körperlichen Voraussetzungen von Anunoby war verrückt. Dein Boy Precious Achiuwa war, glaube ich, ziemlich sauer, dass der 1:30 vor Schluss nochmal eingewechselt wurde. Das war, glaube ich, der bockloseste Auftritt. Das musst du mal im Auge behalten. Das fand er nicht gut, glaube ich. Mit den jungen Scrubs nochmal so 1:30 vor Schluss eingewechselt zu werden. Das ist nicht standesgemäß.
Es ist aber auch tough für Tom Thibodeau, so in der Backup-Rolle zu sein, wenn man so möchte. Ne, manche Spiele kriegst du halt auch einfach nur 1:30, weil Tom Thibodeau vergisst. Ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, für alle, die viel NBA 2K gespielt haben, die werden das kennen. Man kann entweder Rotationen einstellen, dass der Computer das automatisch für dich macht, vorgegeben, oder manuell. Und manchmal vergisst man, dass man manuell eingestellt hat. Und dann merkt man so am Ende des zweiten Viertels, es gab doch gar keine Wechsel. Ah, shit. Und das so ist Tom Thibodeau manchmal. Ich habe manchmal das Gefühl, da haben wir vergessen, dass man wechseln kann. Egal. Also die Eurobasket-Auslosung Donnerstag 14 Uhr, YouTube Magenta Sport. Wir werden abwarten und sehen, wer da auf die deutsche Nationalmannschaft zukommt. Wir haben Angst vor keinem, sagt Per Günther. Muss man auch glaube ich, nicht. Auch wenn natürlich das Feld an NBA-Spielern auch immer breiter wird. Ne? Israel hat in Danny Avdija einen Spieler, der jetzt gerade spielt wie ein All-Star für die Portland Trailblazers. Schweden, Pelle Larsson, überall kommen sie jetzt raus.
Ich weiß, aber ja, das schon. Ist doch, aber wir saßen noch diesen letzten Sommer da und haben gesagt, der NBA-Spieler, das Aufzählen, das Aufwiegen der NBA-Spieler als jetzt, um eine Mannschaft zu qualifizieren oder irgendwie zu disqualifizieren, als hochkarätig, ist, das ist vorbei.
Ja, da hast du recht. Das stimmt absolut. Wie gesagt, Lostopf 1, Serbien, Frankreich, Spanien, das sind natürlich die ganzen, also Spanien als amtierender Eurobasket-Champion, die Franzosen als Olympia-Zweiter und Serbien als Olympia-Dritter beziehungsweise auch als WM-Finalist mit dabei in dieser Gruppe. Ich weiß nicht, ob wir noch ein langfristiges NBA-Thema haben. Vielleicht nur einmal kurz erwähnt, dass wir natürlich jetzt viel im Osten waren, da du auch zwei Ost-Teams gesehen hast. Das Rennen im Westen währenddessen ist absolut verrückt für den sechsten Platz. Eine Zeit lang sah es so aus, als ob Platz 6, 7 und 8 im Westen, Golden State, die Clippers und Minnesota plötzlich die besten Teams der Liga wären, auch wenn die so ein bisschen abgekühlt sind. Vielleicht nochmal ein Kommentar zu den Lakers. Wir haben sie ja angesprochen direkt nach dem Trade von Luka Doncic. Ich habe damals vermutet, dass diese Saison so ein bisschen die verlorene sein wird. Jackson Hayes, also das ist schon Wahnsinn, ne? Luka Doncic kommt in deine Mannschaft und ein Center, der seit Jahren abgeschrieben wird von jedem, sieht plötzlich aus, als könnte er jemand sein, der 15 Jahre lang in der NBA eine Rotationsrolle spielt. Die Mannschaft ist natürlich sehr wackelig, aber wie siehst du die Playoff-Chancen? Also wie groß siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass ein tiefer Run der Lakers sogar schon in dieser Saison passieren könnte, obwohl der Kader ja ganz klar noch nicht so aussieht, wie er dann final mal aussehen soll?
Ja, ich glaube, dass das da auch so ein bisschen auf Matchups ankommt. Am Ende des Tages ist für mich meine Version der Lakers-Geschichte aktuell ist, sie sind zusammengekommen mit Luka und mit LeBron und haben dann für sich diese Smallball-defensive, hyperaggressive Variante mit Vando und mit DFS und wie sie alle heißen, gefunden. Die aber, glaube ich, für die, das auf, also, dass sie in diesem Modus, in dem sie da diese 3-4 Spiele gemacht haben und auch nach dem Trade ohne Anthony Davis dann teilweise die zweit- oder drittbeste Defensive der Liga hatten, obwohl man das jetzt mit einem 40-jährigen Superstar und einem irgendwie mit Luka Doncic, jemanden, der nicht unbedingt für seinen Footspeed, lateralen Footspeed bekannt ist. Das heißt, sie haben da quasi wirklich in Anführungszeichen outgemaxed, was sie defensiv können. Und das ist ein Gang, den du nicht über 20, 30 Spiele aufrechterhältst vor den Playoffs. Sondern ich glaube, dass wir den erst dann wieder sehen, wenn es wirklich zählt. Aber am Ende geht es jetzt darum, sich so ein bisschen in die richtige Position zu schieben. Ja? Je nachdem, ob du vielleicht wirklich, ob OKC die einzige Mannschaft ist, die du vermeiden willst. Aber ich glaube, dass die Lakers tatsächlich in der Lage sind, eine erste Serie definitiv zu gewinnen und auch in der zweiten kompetitiv zu sein.
Ja, der Westen wird wie immer wahnsinnig spannend in der NBA. Im Osten sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Damian Lillard Osten, jetzt.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Ne? Mit Lillard draußen auch wieder mit so einem Bloodcloth oder Blutgerinnsel oder was auch immer.
Venenthrombose, ja.
Ja, Venenthrombose. Da werden natürlich alle möglichen Teams versuchen, glaube ich, jetzt sich die Milwaukee so zu positionieren, dass sie die Milwaukee Bucks kriegen. Ne?
Naja, die Indiana Pacers wären der aktuelle Gegner. Das wäre eine Neuauflage dieser Rivalität. Die Detroit Pistons klopfen an mit Dennis Schröder. Das dürfen wir vielleicht auch nicht unerwähnt lassen an der Stelle, wenn wir schon im NBA Roundup sind. Dennis Schröder, der jetzt, naja, bei den Warriors hat es nicht funktioniert für ihn, so wie das für Leute, die die Mannschaft eng verfolgen, ein bisschen absehbar war. Das ist einfach kein Match. Aber umso besser passt er jetzt rein bei den Detroit Pistons, auch wenn seine individuellen Zahlen jetzt in den letzten paar Spielen nicht überragend aussehen. Aber es ist einfach ein Spieler, der das so am Laufen hält. Ne? Viel Pick and Roll, viel Verantwortung für einen Point Guard mit Ball in den Händen. Die füllt da super aus, die Rolle. Und die Pistons sind sehr legit gefährlich, glaube ich, auch für höher platzierte Teams.
Also, sagen wir, Milwaukee taumelt jetzt ein bisschen ohne Dame. Detroit schnappt sie, sind aktuell quasi nur ein halbes Spiel hinter ihnen. Detroit würde sich auf den 5. Rang schieben, hätte dann eine Serie mit Indiana, die sie tatsächlich so richtig oldschool 90er Detroit gegen Indiana, beziehungsweise 2000er, die sie theoretisch gewinnen könnten und hätten dann die Cavs. So. Ja. Also, Alter, ich weiß nicht, ob das sehr viel deutsche Brille ist, aber vielleicht zumindest sehen wir Dennis in zwei Serien, wo er sie nicht völlig chancenlos sind, auch wenn die Leute, die historisches Zahlenwerk und irgendwelche Metrics lieben, mir die Chancenlosigkeit gegen die Cavaliers wahrscheinlich gerne aufs Brot schmieren würden.
Ja, ich glaube, da ist nicht viel zu holen, dann, wenn es tatsächlich dazu kommen würde. Aber gegen die Indiana Pacers Boah, könnte man sich durchaus was vorstellen.
Ja, aber wie gesagt, einfach alleine das zu haben, nach dem Start in Brooklyn, einfach zu sagen, ey, du kannst vielleicht eine Serie gewinnen gegen Indiana oder bist da wirklich wettbewerbsfähig und dann bist du irgendwie in so einer zweiten Runde prominent mit dieser gritty defensiven Identität, die Detroit hat. Das ist schon ganz cool. Das ist schon ein cooler Verlauf.
Wir kommen dann immer mal wieder tangentiell zurück auf die NBA. Wir werden uns mit Sicherheit auch irgendwann noch mit Awards da beschäftigen. Awards Season dann jetzt bald auch in der Euroleague. Das schauen wir aber, dass wir das wieder in einem größeren Rahmen machen, denn das ist ja mittlerweile Tradition, dass ihr, Benny und du, eure Awards festgelegt habt und dann komme ich und bin dagegen. Lass uns damit den Schritt rüber machen zur Euroleague. Kurz, weil, wie gesagt, Doppelspieltagswoche, da ist immer alles in Fluktuation, aber der FC Bayern Basketball zieht irgendwie noch, ich weiß nicht, wie viel du davon tatsächlich verfolgen konntest, da du ja am Flughafen in New York warst, diesen Sieg gegen den FC Barcelona in einer Art und Weise, die die Saison nicht besser beschreiben könnte. Ups and Downs von allerhöchsten Bergen und Tälern bis dann hin zum dramatischen Ende mit zwei Freiwürfen von Vladimir Lucic, die das Spiel am Ende entscheiden. Und das war auch wieder so ein Spiel. Also ich habe parallel Alba kommentiert, habe aber natürlich am Monitor daneben die Bayern offen gehabt. Ja, das muss ich hier auch mal ehrlich zugeben. Wo man Mitte des vierten Viertels draufgeschaut hat und das Gefühl hatte, ja okay, also die verlieren dieses Spiel hier, Barcelona auch noch angeheizt, zusätzlich emotional nach dieser schlimmen Verletzung von Chimezie Metto, sich die Achillessehne gerissen, das sah sofort im Live schon danach aus, es sah schlimm aus. Man hatte das Gefühl, das hat das Team so emotional zusammengeführt, nochmal bei Barca, danach kam der große Kevin Panther Run und dann schaffen es aber die Bayern, wieder dieses Spiel irgendwie zu ziehen. Und so geht es uns in dieser Saison irgendwie oft, oder, Per?
Ja, gerade am Anfang. Ich glaube, die ersten, die ersten 7 Spiele der Münchner dieses Jahr, die mit 5 Punkten oder weniger ausgegangen sind, haben sie alle gewonnen. Du hast manchmal einfach ein Jahr dabei, wo Dinge funktionieren. Und das war ein Sieg, den ich, also in meinem Kopf war schon der Take, es ist die absolute Crunch-Time der Saison und du gibst quasi über 100 Punkte ab gegen Baskonia und du gibst danach über 100 Punkte ab. Oder quasi nach 35 Minuten hatte Barca ja schon quasi 100. Und die Geschichte ist am Ende nicht die Super Bayern, die es wieder irgendwie drehen, sondern die Geschichte ist einfach, am Ende hast du einfach nicht genug Defensive, um in diesen Spielen dann dein Playoff-Ticket zu sichern oder zu lösen. Aber wie gesagt, wir sitzen hier und es ist wieder viel Cleverness, es ist auch ganz ehrlich horrormäßige letzte Angriffe von Barcelona, sei es der Brizuela-Wurf, wo einfach quasi ohne Pass dann das schwierige Ding und dann auch der letzte Angriff von Panther nicht gut rausgespielt, aber das kann den Münchern völlig egal sein, weiter dran geglaubt und dann auch eine typische Lucic-Szene beim Defensiv-Rebound arbeitet er sich dann quasi an die Linie und trifft die beiden Freiwürfe als Kapitän. Es ist ein Wahnsinnssieg und es ist auch einfach, ja, Barcelona fehlen ein paar Spieler, aber es sind einfach auch dann wirklich Hut ab vor einfach den Lineups, die spielen und die auch mit diesem Barcelona-Kader, die da heißen, keine Ahnung, von Satoranski, Hernan Gomez und Jabari Parker und Kevin Panther. Und im Gegensatz ist es dann eben Elias Harris, der ein Wahnsinnsspiel macht, oder es ist wie such dir einen raus. Ja? Es sind einfach so, es ist ein Bayern-Core, es sind viele deutsche Spieler und dann, dass du mittlerweile einfach die Klasse hast, dann auch nach einem phasenweise wackeligen Spiel dann auswärts Barcelona mit 102 zu 101 zu bezwingen, das ist einfach, das ist schon, das zeugt davon, dass es einfach eine besondere Saison sich anbahnt für den FC Bayern München.
Elias Harris, letzte 3 Spiele, 15 Punkte, 4 Rebounds gegen Efes. Gegen Baskonia, okay, egal. 17 Punkte gegen den FC Barcelona, 8 von 10 aus dem Zweierbereich. Dieser Upfake von Elias Harris in Korbnähe, ich glaube, es gibt keine größere Distanz zwischen Ball und gegnerischer Spieler, wie hoch der wegspringt, wenn Elias Harris diesen Abfake macht. Ich habe das Gefühl, die Spieler sind gar nicht mehr in der Halle. Ausfall Devin Booker, Ausfall Oscar da Silva. Nach den beiden Ausfällen hat man sich schon gedacht, ja, diese Saison, vielleicht endet sie dann doch tragisch aus Münchner Sicht, weil man so lange oben dabei war. Und jetzt fehlt ja die Center-Rotation. Kevin Yebo ja auch noch weg. Und Harris füllt diese Rolle gerade auf, auch auf eine Art und Weise, die ich nicht hätte kommen sehen.
Ja, die hätte man auch nicht hätte kommen sehen können. Also das ist einfach dieses Jahr, was sie von Rollenspielerpositionen, also bekommen, von denen, die funktionieren, sei es ein Nils Giffey, der jetzt wieder seinen neuen Vertrag unterschrieben hat, den er sich mehr als verdient hat, sei es ein Elias Harris, der so ready when needed gewesen ist und einfach, wie gesagt, die Kleinigkeiten, die Elias Harris mittlerweile hat, wie er sich positioniert, gerade er ist natürlich das Beste, was ihm passieren kann, ist, er läuft ein Pick'n'Roll mit Nicola Babb. Und es ist ein hartes Hedge und der erste Pass raus aus dem Pick'n'Roll ist Joe Vogtmann. Und dann sind es eben diese kleinen Zentimeter, mit denen er arbeitet. Ja? Also ich meine, nochmal, als ich Jugendnationalmannschaft mit ihm gespielt habe, war er ein Shooting Guard oder beziehungsweise war ein Zweier, Dreier. Und mittlerweile hat er diese ganzen Angles, wie er zielt, wie er sich positioniert und dann ist er umringt. Und gerade wenn er den besonderen Passgeber Joe Vogtmann hat, dann sind das manchmal einfach Zentimeter. Es ist ein Catch und dann weiß er einfach auch unterm Korb gegen größere Spieler irgendwie sich so da durchzumasseln und mit Auge und mit Erfahrung sich da durchzusetzen. Das ist schon krass. Und es ist wie nochmal, man kann nicht nochmal genug betonen, wie auf Messers Schneide seine Karriere war nach den krassen Knieproblemen, würde ich sagen so 2016, 2017, wo es einfach wirklich danach aussah, dass er nicht richtig gesund werden würde, ja. Und ihn dann gefühlt fast 10 Jahre später nochmal auf Euroleague-Niveau zerstören zu sehen, ja, ist einfach ein Hochgenuss.
Ja, es waren jetzt gegen Anadolu Efes erst sein Career High in der Euroleague mit 15 und 2 Spiele später jetzt sein neues Euroleague Career High mit 17 gegen Barcelona. Das ist schon Wahnsinn. Aber das ist auch wieder so eine Gordon Herbert-Qualität,
ja, habe ich 100%ig, ja.
Ja. Dass er diesen Spieler dann zu diesem Zeitpunkt so da eingesetzt bekommt. Ich meine, auch Bankovic mit 12 Punkten in dem Spiel. Es war sowieso das Spiel mit sehr viel Offense, sehr wenig Defense. Es ist hochspektakulär, so wie die Bayern halt für gewöhnlich die Spiele gewinnen, die sie gewinnen. Wir können, ein Teil, den wir definitiv tun können, ist den Blick vorauszuwerfen, denn vielleicht das Spiel der Saison für den FC Bayern Basketball steht bevor. Im SAP Garden am Donnerstag Partizan Belgrad zu Gast. Belgrad, die 3 Spiele verloren hatten, jetzt gegen Alba Berlin auch nicht unbedingt geglänzt haben, die dieses Spiel genauso unbedingt gewinnen müssen wie die Münchner. Isaac Bonga kehrt zurück nach München in absoluter Spitzenform. Das ist, worauf es ankommt. Das ist, weshalb man die Saison spielt, so ein Spiel.
Ja, also wir haben ja so ein bisschen was versucht zu vorauszusagen, wo sich die Teams so ein bisschen hinbewegen. Ja. Da war, glaube ich, eine recht gemischte Tüte. Aber zumindest da, also wie gesagt, ich habe Monaco wackeln sehen, die hatten jetzt 2 Monstersiege, wie gesagt, du hast die Performances von Daniel Theis angesprochen. Ansonsten war für mich der Call, wo es für mich aussieht, als wäre ich immer noch sehr mit zufrieden, ist einfach, dass Partizan vielleicht aus dieser ganzen Geschichte rausfällt, weil sie einfach am Ende nicht stabil genug gewesen sind in bestimmten Bereichen ihres Spiels. Dann kam diese FS-Klatsche zu Hause, du hast es angesprochen, also vor diesem Berlin-Sieg zu Hause wirklich untergegangen mit großer Entschuldigung Jelko Obradovic an die Fans und wie gesagt, die München-Situation, das ist so alles so eng beieinander, dieser 11-2-Lauf von München verändert alles, du guckst die Tabelle an und denkst, okay, jetzt hast du Partizan zu Hause, wenn du das holst, dann bist du wirklich wahrscheinlich bis auf die letzten Meter unter den ersten 4, 5. Das wird ein brutales Spiel. Also ich habe tatsächlich schon vor vielen Wochen versucht, ein Ticket privater Natur zu bekommen. Und da mussten auch die ganz großen Macher beim FC Bayern München lange für arbeiten, um mir, also nicht die ganz großen, sondern mein alter Weggefährte Steffen Hamann, der natürlich viele, viele Fäden in den Händen hält, was der in SAP-Garden angeht. Aber sogar er musste kreativ werden. dass wir da noch was finden, weil einfach...
Kreativ werden? Bist du dann als Hausmeister verkleidet?
Nein, ich nicht.
Stell dir das gerade
ich
vor, arbeite wie bei, Ocean,
ich
wie bei
arbeite Ocean's 11. Nein, nein, ich arbeite ja, aber... Also es ist ein heißes, sowieso ein heißes Ticket, ein EuroLeague Basketball Bayern München Ticket, aber das gegen Partizan ist, das wird ein krasses Ding, ja.
Ja, ich möchte vielleicht, also ich meine, wir kommen jetzt ja eh in die Saisonphase, da, das ist meine Lieblingssaisonphase podcast-technisch, um ehrlich zu sein, wo wir so Matchup-Analysen machen und dann tatsächlich auch vorbereiten auf das Spiel. Wir können wie mir gerne da kurz drauf gucken, weil es dann doch so ein entscheidendes Spiel ist. Also Partizan, wahnsinnig gute Offensiv-Rebounding-Mannschaft. Dieser Kader ist so tief. Es ist wirklich schockierend, wenn man auf diesen Kader guckt, wer da alles... Na, also gestern kommt Brandon Davis als dritter Center, war Nummer 3 in der Rotation, ist Brandon Davis, Alexei Pokuševski, hochtalentierter, großer Forward, spielt keine Minute mehr, spielt keine Rolle mehr bei Jacko Obradovic. Diese Mannschaft hat so viel Talent auf so viel Positionen und es ist alles Stückwerk. Alles ist zäh in der Offensive. Man hat nicht das Gefühl, dass es irgendeine Art von Abstimmung gibt, was passiert, wenn das erste Pick and Roll zu nix führt. Dann bricht einfach alles zusammen und Karlik Jones spielt 1-gegen-1. Ich glaube, Per, vom Spielstil her liegt den Bayern das ganz gut, weil ich glaube, wenn du Mannschaften hast, die dich defensiv so ein bisschen relaxen lassen, einfach weil, ne, also wenn nichts zustande kommt, dann spielen wir 1-gegen-1. Die liegen den Münchnern für gewöhnlich in dieser Euroleague-Saison ziemlich gut.
Ja, sie werden natürlich so ein bisschen Mismatch hunten. Da gibt es ja beim FC Bayern grundsätzlich den einen oder anderen, den du versuchen kannst anzugreifen. Aber ja, es wird oft viel gedribbelt, bisschen statisch. Aber bei all dem Negativen von Partizan gibt es eben auch Ausschnitte von ihnen, wo sie defensiv aussehen wie eine absolute Pest. Lang, athletisch, angeknipst. Wie gesagt, es ist so ein bisschen das defensive Brett, kann München rebounden in der Rate, wo sie es normalerweise tun. Und dann, wie schaffst du es? Was hast du für individuelle Performances in diesen 1-gegen-1-Situationen? Sei es von den großen Positionen, die Vogtmanns, die Brankovics, wenn sie spielen müssen, Elias Harris oder dann eben auf den kleineren Positionen mit, wie gesagt, wie konzentriert ist ein Edwards dann oder Andy Obst? Einfach, wenn sie in den 1-gegen-1-Stops generieren müssen.
Wir sagen das über Partizan ja eigentlich schon seit Beginn der Saison, dass die defensiv so eine Pest und was für Lineups die raushauen können. Ja. Ich hab's mir tatsächlich rausgesucht für das Alba-Spiel gestern als Vorbereitung. Das meistgespielte Lineup bei Partizan ist mit den beiden Joneses, also Kalik auf der Polka-Position, Tyreek auf der 5, Isaac Bonga, Sterling Brown und ich meine, es war, ich glaube mal Marinkovic. Dieses Lineup ist das mit Abstand am meisten gespielte Lineup bei Partizan, hat ein Defensivrating von 143. Es ist ein absurd schlechtes defensives Lineup und ich verstehe es nicht mehr. Nee. Ich habe das gestern schon so ein bisschen angesprochen. Ich meine, sie haben jetzt gestern das Spiel gegen Alba gewonnen und jetzt schauen wir mal, was gegen die Bayern rauskommt. Aber für mich ist es mittlerweile, und das wird jetzt ein bisschen ketzerisch sich anhören für viele, aber Jelko Obradovic ist mittlerweile für mich so ein bisschen in der Gefahr, in diesen Ettore Messina Club abzurutschen, wo du jedes Jahr einen Kader hast, der eine klare Aufgabe hat und wo jeder drauf guckt und sagt, boah, wenn er mit dem Personal, ne, Top 3 Defensive locker. Und du müsstest ja auch, wenn du das so sortierst, sagen, Top 3 Defensive locker. Und für Jahr bekommt man es nicht hin. Und es ist auch alles disconnected und es gehört nicht zusammen. Es ist nicht klar, was gespielt wird. Oft habe ich das Gefühl, gestern gab es ganz viele Situationen, auch gegen Alba, wo niemandem klar zu... es schien von außen so, als war niemandem klar, spielen wir jetzt hier einen Switch oder spielen wir jetzt hier dieses harte Hedgen. Und dann muss man, also widersprich mir, irgendwann schon auch in Richtung des Coaches gucken. Also wohin soll ich sonst schauen, wenn du diese Grundlagen hast, wenn du so einen Kader hast und du schaffst es Jahr für Jahr nicht, auch nur eine halbwegs normale Defensive in der Euroleague zusammenzustellen?
Wir waren an diesem Ort schon tatsächlich, Basti. Wir waren, wie gesagt, Partizan startet dieses Jahr 2-9 und auch da hatten sie, glaube ich, das zweitschlechteste defensive Rating und da haben wir schon angesagt, okay, die Stichprobengröße, sie wird größer Und auch in dem Jahr, wo Dante Exum und so und andere unfassbare defensive Puzzleteile dabei war, hat es erst in den Playoffs angefangen, nach einer organisierten Defensive auszusehen. Letztes Jahr kannst du so ein bisschen vielleicht auf das Personal gucken. Das kannst du dieses Jahr definitiv nicht mehr. Offensiv, ja, es hat gedauert, bis Khalid Jones so richtig in der Saison war als Anführer, als in Anführungszeichen ordnende Hand, in welchen, dass das mit, also nicht super organisiert wirkt immer, das haben wir ja gerade besprochen. Aber ja, die defensiven Metrics sind horrormäßig seit 3 Jahren, egal ob gutes oder schlechtes defensives individuelles Personal da ist. Und wir haben die leisesten Gedanken geäußert, die genau in diese Kerbe schlagen, die du gerade aufgemacht hast. Und nachdem diesem kolossalen Comeback, und ich glaube, sie haben 8 von 10 dann gewonnen in einem Abschnitt, dachten wir, es würde jetzt für Partizan eben unsere Worte oder unsere Gedanken würden unserem Mündern und Gehirn verstummen. Aber das bricht natürlich jetzt wieder auf. Jetzt ist genau das Gleiche wie für München. Jetzt ist Crunchtime, jetzt musst du diese Dinger gewinnen. Und wie gesagt, dieses Heimspiel gegen FS war ein Albtraum. Und auch das München, also das Berlin-Spiel war über phasenweise alles andere als souverän. Und sollte Jelko Obradovic die Playoffs verpassen oder dass die Play-Ins verpassen, dann wird immer noch keine Kritik laut, weil er ist Jelko Obradovic, aber ja. Man darf es zumindest denken. Es gibt dann keine Denkverbote mehr, auch für uns, für uns kleinen Leuchten nicht.
Schauen wir mal, das könnte sich natürlich alles erledigt haben, dann am Donnerstag beim Spiel gegen den FC Bayern Basketball. Ab 20 Uhr geht's los. 20.30 Uhr, Tip-Off, München gegen Partizan. Also wenn man da nicht dabei ist, dann weiß ich nicht, was man noch will von der Euroleague. Also viel besser als das wird es in der regulären Saison nicht. Das Ganze dann mit Tobi Wahn schaffe, Per Günther und mir aus dem SAP-Garten.
Du bist da, ja, schön.
Ja, wir sehen uns da. Per, natürlich gibt es auch unsere Konferenz am Donnerstag dann wieder mit Michael Körner und Alex Vogel. Das Ganze und auch Alba Berlin ist direkt wieder unterwegs zu Hause gegen Virtus Bologna am Freitag dann das Ganze bei uns. So, auf die Auslosung haben wir hingewiesen, auf die Spiele der Euroleague haben wir hingewiesen. Wir waren in New York City mit Per Günther. Okay, machen wir das vielleicht zum Abschluss noch. Wenn es nicht um Basketball geht, sondern einfach nur die Stadt, Lieblingsspot in New York City für Per Günther.
Boah, das ist eine gute Frage. Es gab so kleine Sträßchen zwischen Soho und Meatpacking, die haben mir schon sehr gut gefallen. Das ist schon so europäisch, viele so kleine, also super entspannter Vibe, kleine Lädchen, natürlich super viele Restaurants und Spots, wo du irgendwelches Instagrammable Sandwich-Hype essen genießen kannst. Ansonsten sind es tatsächlich, glaube ich, so, ist es so der Ur-New Yorker, der mir einfach Freude macht. Wir sind ja irgendwie so amerikanisch oft oder dem Amerikanischen irgendwie so in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren zu Recht auch in manchen Bereichen skeptisch zugeneigt. Und auch jetzt gibt es natürlich wieder allen Grund dafür, auch sich zu überlegen, ob man in die USA reisen möchte. Aber für mich ist es einfach so, Mann, ich bin gerne von Amerikanern umgeben. Ich mag den Spirit, ich mag das Gemischte, ich mag das Offene, ich mag die Sprachbarriere beispielsweise, um mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Ich bin absoluter, ein deutscher Kühlschrank, eh und je. Und sogar ich bin in der Lage, auf der Straße oder irgendwo wenn ich was einkaufe, an der Kasse, all diese Sachen einfach anders zu gestalten. Wie gesagt, die Musik, von der man umgeben ist, von so die Outfits von den Leuten, ich weiß nicht, ich bin einfach ein Sucker für New York.
Bist du ein Broadway-Guy? Würdest du dir eine Broadway-Show anschauen?
Ey, würde ich mir auf jeden Fall angucken. Wir waren in der Radio City Music Hall jetzt bei einem Konzert. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Alleine auch da die Crowd und so, wie so ein Konzert genossen wird, wie viel getanzt, das ist einfach anders, ja, als da zu sitzen und dann zu klatschen, wenn es vorbei ist. Aber in New York City würde ich mir auch ein Musical angucken. Ja. Das ist normalerweise nicht unbedingt das Erste, aber jetzt, keine Ahnung, Hamilton oder jetzt sonst irgendwas, was gerade angesagt ist, würde ich mir schon angucken. Aber da sind die Ticketpreise halt auch wild gewesen. Dann lieber die Wizards.
Ja, ja, ist unbezahlbar. Ist absolut unbezahlbar.
Ey, ich kann es nur nochmal sagen. Ich bin wirklich, ich dachte, ich wäre ein alter Fuchs in so was, in Basketballerfahrungen, wie man sie macht. Und nochmal, und wir haben ja oft genug den Leuten empfohlen, geht nach Belgrad, geht in die Belgrad Arena und so weiter. Aber das umzukehren und zu sagen, sucht euch das schlechteste NBA-Spiel, was ihr finden könnt und geht da auf die besten Plätze als alternative Erfahrung, wenn man NBA-Fan ist, ist wirklich was mir die Augen geöffnet hat und das kann ich auch nur so weitergeben. Sucht euch den Grottenkick und versucht so nah wie möglich an die NBA-Geschehnisse, weil man kriegt da so viel, also man kriegt seine Augen nicht zu, man kriegt seine Ohren nicht zu, man kriegt seine Augen nicht zu, weil so viel passiert, was einen fasziniert.
Ja, wahnsinnig cool. Alright, dann machen wir uns ready für diese weitere Euroleague-Woche, die vollgepackt ist. Spiele jeden Tag. Es gibt keine Pause und dann auch keine Pause natürlich im Podcast. Nächste Woche wieder mit Benny Zander dann an deiner Seite, Per.
Ja, wie gesagt, also der Marschplan muss sein, du hast natürlich das Partisanspiel angesprochen, aber dann spätestens am 28. geht es dann weiter mit Roter Stern Madrid, vielleicht mein Highlightspiel, und Panna gegen Paris am gleichen Abend. Da spätestens da müsst ihr wieder dabei sein.
Oh Gott, wir haben gar nicht über Nigel Hayes-Davis gesprochen.
Game Winner. Es war wirklich ein Euroleague-Spieltag, den ich mir auf der Couch gewünscht hätte, in der Konferenz gewünscht hätte. Es war leider mit schlechtem Edge irgendwie Empfang am Flughafen. Aber das Paris-Spiel gegen Fenner einfach auch eine unglaubliche Begegnung. Und ich will natürlich nicht, dass mir dieses Nigel Hayes-Davis, dass mir der Hass weiter anhängt oder dass mir Leute vorwerfen, ich wäre würde irgendwie Antipathie für ihn empfinden. Einfach ein krasses Spiel. Das Monaco-Spiel gegen Žalgiris ist ein krasses Spiel. Es ist einfach, es sind Festtagswochen. Schaut euch so viel wie möglich an.
Kurz noch, das Thema Jubel, weiß ich, ist bei dir ein großes. Nigel Hayes-Davis mit dem "Ich weiß nicht, wie ich jubeln soll" Jubel, wie bewerten wir das?
Das ist schlimm. Also du darfst auf keinen Fall wechseln, weißt du? Er hat den klassischen Wechsel gemacht. Er hat am Anfang erst ein so Steingesicht, Mario Sonja, für anderthalb Sekunden und dann umgeswitcht auf krasseste Ekstase. Das ist, damit zeigst du mir, du bist nicht oft genug an diesem Ort gewesen. Dieses act like you've been here before. Verhalte dich so, als wäre das für dich, könntest du damit umgehen. Der verschiedene Jubel an den Tag zu legen, das ist die Kardinalsünde. Dann bleib, du musst, egal was dein Körper mit dir macht oder in welche Richtung er dich leitet, direkt nach dem Kopf, dabei musst du bleiben. Du musst die Geschichte durcherzählen.
Also gibt auch noch Verbesserungspotenzial bei Nigel Hayes-Davis von Per Günther. Alright, das, ich will nur, dass es aufrechterhalten bleibt. Damit die Leute, die bei dir kommentieren, auch weiter was zu kommentieren haben. Okay, das war's für Abteilung Basketball diese Woche. Hat Spaß gemacht mit dir, Per. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Ich mache jetzt einen schönen Schlummi, ja?
Jo, also, tu das. Grüße. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.